Das Motto, was mich schon immer begleitet hat in meinem ganzen Leben, ist: Hochmut kommt vor dem Fall.
Liebes Team, ich habe eine ganz besondere Folge für euch. Für mich war sie das zumindest. Ihr kennt unser neues Team-Member alle. Wir sind sozusagen mit ihr aufgewachsen. Sie und ich sind inzwischen Kolleginnen als Investorinnen beim FC Viktoria Berlin, den sie mal so wunderschön als einen Ort für Träume beschrieben hat. Und heute lernen wir alles über sie als Person. Wie sie denkt, wie sie mit ihrem unfassbar frühen Ruhm umgegangen ist, was sie daraus über sich gelernt hat, wie Therapie ihr dabei helfen konnte, was sie über Geld denkt, was ihr für die Jugend wichtig ist und das ist wahrscheinlich mein liebster Teil im ganzen Gespräch, ihre Meinung zum Thema Leistung in der heutigen Zeit. Es war ein wahnsinnig angenehmes Gespräch und sie ist so klar in ihren Aussagen. Damit eckt sie safe auch mal an, aber sie beeindruckt mich einfach mit ihrer Sicherheit und der gleichzeitigen Bescheidenheit. Ihr müsst es einfach hören. Checkt es mal aus, sagt uns, wie ihr es findet. Sie ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Person und jetzt eben auch Teil des Teams. Ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß mit Franzi van Almsick. Diese Folge wurde postproduziert von Axen Media und alles, was ihr über Andy Axen und Axen Media wissen müsst, das findet ihr in den Shownotes. Und was bedeutet das für dich? Warum ist dir das so wichtig?
Das ist mir deswegen wichtig, weil mein erster Trainer, der mir wirklich menschlich und persönlich sehr viel bedeutet hat, der sehr wichtig war in meiner sportlichen Karriere, der hat das mal eingetragen in mein Schwimmtheorie-Buch. Und es ist mir immer wieder in den Kopf gekommen. Und ich erwische mich dabei, dass ich das meinen Kindern permanent irgendwie um die Ohren haue. Und ich finde, da steckt so viel drin irgendwie. Also ich finde das eigentlich relativ gut.
Das ist sehr gut. Hochmut kommt vor dem Fall. Also da steckt für mich jetzt spontan drin, dass man immer schön humble, also bescheiden sein muss, dass man wahrscheinlich auch immer weiter arbeiten muss, weil nichts von alleine kommt. Was steckt für dich noch drin?
Für mich steckt noch drin, selbst wenn man sich gut fühlt und selbst wenn man denkt, man hat es irgendwie echt drauf, lieber alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und lieber ein bisschen tief stapeln, ist schneller, ne? Also man hebt sich schneller in die Luft, als dass man irgendwie vielleicht in der Luft ist. Also es hat mich, glaube ich, immer so ein bisschen am Boden gehalten. So egal, was passiert ist, so Hochmut kommt vor dem Fall, war für mich immer so eine Warnung irgendwie. Also feiern und so, das ist alles erlaubt, aber Piano, Piano. Es hat mich manchmal eingebremst. Und tatsächlich ist es so, man muss mich in meinem Leben eher einbremsen, als dass man mir irgendwie in den Hintern treten muss. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein so wichtiges Motto für mich.
Hast du das Gefühl, dass du irgendwann mal in einem Moment warst, wo du dachtest, scheiße, Franzi, Hochmut kommt vor dem Fall, hätte ich es doch mal noch mehr beherzigt?
Nee, eigentlich nie. Also weil ich es tatsächlich immer beherzigt habe und weil ich auch immer einen tollen Background hatte. Ich habe eine Familie, die immer sehr darauf geachtet hat, dass ich nie abhebe, dass ich sehr bodenständig bleibe. Ich glaube, ich hatte nie Momente, in denen ich irgendwie dachte, ich wäre die Allergrößte. Eher im Gegenteil. Also ich glaube, dass dieses Sprichwort mich so geprägt hat, dass ich eigentlich mehr lernen muss, zu sagen, ey, ich bin ganz schön gut in Dingen, ja, so. Also es hat mich es hat mich eher dazu gebracht, bescheidener zu sein, als ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein könnte.
So spannend und ich hoffe, das werden wir jetzt alles noch in den nächsten Minuten gemeinsam entpacken. Aber bevor wir nochmal da in die Tiefe gehen, weil da steckt jetzt auch schon so viel Tolles drin, Einbremsen, Selbstbewusstsein, alles. Darf ich dich bitten, dich einmal, so wie alle meine Gäste, die ich hier Team-Members nenne, wir sind hier nämlich ein Team, vorzustellen, wie auf einer Quartettkarte oder wie auf so einer FIFA-Karte. Man weiß natürlich viel über dich, aber wie würdest du dich vorstellen?
Wie würde ich mich vorstellen? Ich bin Franziska von Almsick, Ex-Schwimmerin, ist ja immer so schwierig, aber immer noch Athletin, immer noch athletisch. Meine Hobbys sind Sport in allen Facetten, journalistisch, aber auch selbsttreibend. Mein Lieblingsessen sind Königsberger Klopse.
Das ist ein geiler Fact.
Das mag ich total, das mag ich total gern. Auch schön bodenständig und schön normal irgendwie. Mhm. Was mache ich gerne? Ich lese wahnsinnig gern. Allerdings brauche ich dafür Zeit. Ich lese immer so in Abständen. Also ich bin so eine Sommerurlaubsleserin. Und witzigerweise, wenn ich ein Buch in der Hand habe, checken mittlerweile auch alle in meiner Familie, dass, oh, die Mama liest, jetzt will sie irgendwie ihre Ruhe haben. Und dann sauge ich aber so ein Buch auch in 2-3 Tagen weg, was ich aber normal in meinem Alltag nicht kann. Also ich bin nicht die, die abends ins Bett geht und dann nochmal 3 Seiten in ihrem Buch liest. Das schaffe ich nicht. Aber wenn ich so mal Zeit habe und mal entspannen kann, dann fresse ich so ein Buch gerne auf, aber eher im Urlaub als normalerweise. Ansonsten, meine besten Eigenschaften sind, glaube ich, Durchsetzungsvermögen, Kraft, Stärke. Keine guten Eigenschaften sind Ungeduld. Ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch und könnte ausflippen, wenn Dinge nicht gleich irgendwie funktionieren oder wenn ich auf etwas warten muss. Das finde ich auch ganz furchtbar. Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch, was ich auch liebe. Unpünktlichkeit finde ich ganz furchtbar. Und ich träume von einer schönen und besseren Welt, würde ich sagen. Ich glaube, dass unsere Welt ganz toll ist, aber ich glaube, dass wir sie irgendwie jeden Tag schöner machen können und besser machen können, vor allen Dingen.
Mhm. Ich fange mal von vorne an, die Fragen zu stellen. Ex-Schwimmerin, so kenne dich natürlich wahrscheinlich die meisten. Du hast gesagt, immer noch Athletin, immer noch athletisch. Was ist das für dich? Was bedeutet das für dich?
Total sportinteressiert. In allen Facetten. Ich finde, es gibt wahnsinnig viel Fußball. Fußball hier, Fußball dort, sämtliche Fußballübertragungen. Ich finde das gar nicht verkehrt, weil ich Fußball an sich sehr liebe, weil ich den Sport toll finde und die Spiele sehr interessant. Ich bin eine Fußballguckerin. Also ich bin nicht die, die das Traumschiff guckt oder die irgendein Krimi guckt, sondern wenn tolle Spiele laufen im Fernsehen, sitze ich 90 Minuten vorm Fernseher und schaue Fußball, was natürlich in so einem Männerhaushalt, wie ich ihn zu Hause habe, auch gut ankommt oder durchaus von Vorteil ist. Mhm. Und ansonsten, ich treibe jeden Tag Sport. Ich muss mich eher bremsen, mal zu sagen, okay, heute machst du mal nichts. Oder wenn ich Termine habe, ja. Ich brauche das, aber ich brauche das eher für meinen Kopf. Ich habe festgestellt, dass ich das echt für meinen Kopf brauche. Das ist wie einmal durchblasen irgendwie, den Kopf durchpusten und klare Gedanken fassen, wieder wissen, wo es lang geht. Wenn mir alles zu viel wird und wenn ich irgendwie denke so, dann bin ich niemand, der sich auf die Couch legt, sondern ich gehe irgendwie in meinen Fitnessraum, den ich mir eingerichtet habe und dann bewege ich mich ein bisschen und power mich ein bisschen aus und sehe dann die Dinge viel klarer. Und Sport ist mein Leben, um es mal so zu formulieren, in jeglichen Facetten.
Machst dann einfach ein bisschen Kraft, Laufbahn, je nachdem, worauf du gerade Bock hast, oder hast du ein sehr striktes
Ich habe eine ganz tolle Personal Trainerin tatsächlich und bin auch da schon belächelt worden, so nach dem Motto irgendwie, wieso brauchst du eine Personal Trainerin? Du kannst doch alles. Ja, ich kenne die meisten Übungen, die sie mir irgendwie vorgibt. Aber das Schöne ist, ich will ja nicht darüber nachdenken, wie viel Wiederholung ich jetzt mache oder was ich jetzt trainieren will, sondern ich will mich einfach nur bewegen und will abschalten. Und die Führung hat im Prinzip jemand anders in der Hand. So habe ich ja mein Leben lang auch Sport gemacht. Ich hatte ja immer Trainer, die mir gesagt haben, wo der Hase langläuft. Und das ist total, vor allen Dingen ist es für mich entspannt, weil ich sage, ich hätte gerne ein bisschen Hintern, ich hätte gerne nicht so dicke Oberschenkel, ich hätte gerne nicht so viele Muckis in der Schulter, weil da habe ich schon genug. Und dann lasse ich einfach machen und gucke zu, wie es schön wird.
Spannend.
Ja.
Was du noch gerade gesagt hast, gute Eigenschaften von dir sind Durchsetzungsfähigkeit und Kraft. Aber du hast auch gerade gesagt, manchmal warst du sogar zu bescheiden. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, ich war immer so ein bisschen im Zwiespalt irgendwie, ne? So gut zu sein und zu erkennen, dass man gut ist und das zuzulassen und selber zu sagen, ich bin schon gut. Das war immer schwierig irgendwie. Vor allen Dingen, wenn man so ein Motto im Kopf hat oder wenn man von zu Hause lernt, dass man nicht der Nabel der Welt ist. Und dass man nicht was Besseres ist, nur weil man was Besseres, also weil man etwas besser kann als jemand anders. Also das hat es manchmal nicht einfach gemacht, genau das, was du gerade angesprochen hast. Dieser Zwiespalt, Dinge wirklich richtig gut zu können und sich eigentlich fett auf die Schulter klopfen zu können und sagen zu können, ich bin echt gut. Und dann aber irgendwie zu denken, oh ja, nicht aussprechen. Und vor allen Dingen, oftmals ist es bei mir ja auch immer so, es sagen mir ja auch viele Leute, ne? Also man bekommt ja ständig Feedback, obwohl man kein Feedback haben will. Also ich frage ja nicht die Leute, und wie sehe ich aus? Sondern ganz viele Leute kommen und sagen, ach, du siehst aber toll aus und das ist aber schön. Und ach, und in der Regel sind die Dinge immer gut, ne? So, dass man natürlich auch da manchmal so hinterfragt, ne? So, also es gibt ja selten Leute, die zu mir kommen und sagen, ach, du siehst heute aber überhaupt nicht gut aus oder die Bluse passt jetzt aber überhaupt nicht zur Hose oder du siehst so abgespannt aus oder du siehst so unsportlich aus. Also das traut sich ja niemand mir zu sagen, sondern irgendwie sieht man ja immer gut aus und die Leute, also zumindest ist es bei mir so, überschütten einen so mit Komplimenten, dass man eher tief stapelt und dass man eher so verlegener wird und sagt, danke, ja, Also ich würde nicht auf die Idee kommen und sagen, Gott, sehe ich heute gut aus oder Gott, habe ich das jetzt toll gemacht. Vielleicht, wenn ich alleine bin, aber ich würde es mir nie trauen zu sagen.
Du warst ja sehr früh sehr berühmt. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil wir natürlich auch ein bisschen auseinander sind, alterstechnisch. Deswegen war mir nicht bewusst, dass du mit 16 ja schon einfach so einen Popstar-Status
hattest. Ja, mit 14 fast schon, ne? Ja, mit 14 war ich das erste Mal bei Olympischen Spielen. Da ging es eigentlich so richtig los, ja.
Wie verändert das eben genau solche Prozesse, die du gerade ansprichst, wie du mit Leuten umgehst, wie du mit Feedback umgehst, wie du dein eigenes Bild von dir als Frau und Athletin entwickelt hast. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Ja, also ich glaube, das Gute ist mal, dass man vorher nicht drüber nachdenkt. Ja, man seziert im Nachhinein immer viele Momente und nimmt sie komplett auseinander und denkt darüber nach und ach Gott, und was habe ich denn da gedacht und so, aber wenn man in dem Alter ist, vor allen Dingen, wenn man so 14, 15 ist, denkt man ja nicht darüber nach, was da passiert. Und dann passieren die Sachen einfach und dann geht man damit um, so wie sie gerade, ne, so wie es gerade läuft. Und eigentlich war das in der Zeit alles toll. Also es lief alles gut und ich habe mir darüber eigentlich nie Gedanken gemacht. Und man fängt erst später an, sich Gedanken zu machen, mit 16, mit 17. Dann denkt man darüber nach, ach Gott, was passiert denn hier eigentlich? Und wer bin ich eigentlich? Und ich muss schon sagen, so mit 17, 18 hat es dann bei mir angefangen, dass ich tatsächlich auch so ein bisschen in so eine Sinneskrise gekommen bin und dachte, wer bin ich überhaupt? Ne? Also weil mir so viele Menschen was erzählen, wer ich bin und vor allen Dingen auch, wer ich zu sein habe, hatte ich auch so eine Rebellionsphase, in der ich angefangen habe, irgendwie mal nach links und rechts auszuscheren und zu sagen, irgendwie, ich müsste mal ganz kurz irgendwie mich selbst finden und mal feststellen, wer ich bin. Und vor allen Dingen, ich finde, das ist immer wichtig, losgelöst von den Dingen, die man tut, wo es mal nur um einen selbst geht. Ne? So, wer bin ich eigentlich selbst? Ich habe mich damals unheimlich abhängig gefühlt vom Erfolg. Ich hatte nach all den Jahren und nach all dem, was passiert ist, habe ich gedacht, okay, die Leute lieben mich, weil ich so erfolgreich bin. So. Und das fand ich jetzt aber nicht so berauschend, weil das heißt ja, wenn ich Dritter oder Vierter werde, dann mögen sie mich nicht mehr oder was. So. Und dann enttäuscht man. Also, das war eine ganz spannende, aber auch eine schwierige Phase eigentlich für mich.
Dieses, ich bin nur liebenswert, wenn ich erfolgreich bin, ist ja ein ganz bekannter Glaubenssatz, den ganz viele bestimmt auf ihr eigenes Leben übertragen können. Das hat ja nicht nur mit Erfolg im sportlichen Sinne zu tun, sondern im Job, weiß ich nicht, im privaten Bereich irgendwie, dass man jemandem was bringt, dass man Mehrwert bringt, um liebenswert zu sein. Wie hast du das für dich getrennt? Wie hast du das für dich geknackt, eben deine Liebenswertigkeit, wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber deinen Wert in dir selbst irgendwie zu finden und unabhängig von deiner Leistung im Schwimmbecken zu machen.
Ja. Ich musste mir tatsächlich damals Hilfe suchen. Also ich habe festgestellt, dass ich ein Problem habe, dass ich ein Problem mit dem Essen habe. Das war nicht, dass ich irgendwie dachte, ich habe sie nicht mehr alle oder irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht. Ich habe nicht wilde Sachen gemacht, sondern ich habe aufgehört zu essen. Und habe natürlich lange Zeit selber gedacht, das kriege ich wieder hin und jetzt ist das mal eine Phase. Ne? Dann habe ich angefangen, Tagebuch zu führen und dann habe ich mir ab und zu mal durchgelesen, was ich so gegessen habe und dachte so, oh, das ist jetzt aber irgendwie ist das nicht gut. Und habe dann natürlich auch irgendwann gemerkt, also so selbst kann ich das gar nicht mehr bestimmen irgendwie, dass sich das jetzt ändert. Und meine damalige Managerin hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Und da war ich sehr dankbar, weil sie die Einzige war, die das gesehen hat, weil ich mich natürlich in meinem Umfeld sämtliche Ausreden erfunden habe. Mir ist schlecht, das ist ein bisschen, ich habe mir den Magen verdorben oder ich habe schon gegessen oder ne, man wird ja da sehr erfinderisch. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht und dachte, irgendwie kommt, die zeigt mir jetzt, wie ich wieder reinhaue und wie ich wieder irgendwie das Schnitzel am Abend runterbringe. Und in der Arbeit mit der Psychologin kam dann eigentlich raus, dass es darum gar nicht geht. Es ging nie ums Essen, es ging nie darum, irgendwie passe ich in die Hose oder passe ich nicht in die Hose oder findet mich jetzt jemand schön oder nicht, sondern es ging einfach darum, es ging ums Selbstwertgefühl. Es ging darum, die Suche, wer bin ich eigentlich, ne? Und was brauche ich und kann ich mich so akzeptieren, wie ich bin, und da habe ich lange dran gearbeitet. Und das war nichts, was von heute auf morgen irgendwie erledigt war. Und dann hat man sich in die Hände geklatscht und hat gesagt, super, überstanden, jetzt geht's weiter. Sondern das hat echt lange gedauert, ja. Aber es lohnt sich. Also am Ende des Tages lohnt sich das natürlich, nochmal so zu rekapitulieren irgendwie, was ist in den letzten Jahren passiert, wo will ich hin und wer bin ich eigentlich? Und sich dann so abzutrennen vom Erfolg und zu sagen, also es gibt die eine und dann gibt's die andere. Und ich glaube, dass ich beobachte, dass das viele nicht können. Ich glaube, dass ganz, ganz viele da draußen eins sind. Und das birgt dann immer so ein bisschen die Gefahr, dass sie natürlich relativ schnell dann irgendwann unglücklich werden. Spätestens dann, wenn es eben geschäftlich, unternehmerisch oder sportlich nicht mehr so gut läuft, weil sie sich dann natürlich komplett selbst in Frage stellen, wo man einfach sagen muss, das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun.
Ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess auch sehr viel mit dem Selbstgespräch, dem eigenen Selbstgespräch im Kopf zu tun hat. Wie spricht die eine Franzi mit dir selbst? Wie spricht die andere Franzi? Wie würdest du sagen, hast du es dann hingekriegt, eben so einen Frieden zu schließen oder diesen Selbstwert zu erkennen? Was hat das für dich bedeutet? Kannst du das für uns in Worte fassen?
Also eigentlich ist es gar nicht die eine oder die andere, sondern es ist die Jüngere. Es ist immer die Jüngere, mit der man spricht, weil man natürlich in sich hineinschaut und immer eher die Jüngere sieht. Ich weiß nicht, ob man nach oben in den Himmel schauen muss, um die Ältere zu sehen. Aber wenn man in sich hineinschaut, dann sieht man immer die Jüngere und da geht das Zwiegespräch los. Und ich glaube, das hat unheimlich viel zu tun mit so Versöhnung. Es hat unheimlich viel damit zu tun, genug zu sein. Mhm. Ne? So, weil oft steht man irgendwie vorm Spiel, kann ich die Schuhe jetzt oder soll ich doch lieber die anderen Schuhe anziehen oder habe ich das jetzt, war das jetzt okay, habe ich das jetzt gut gemacht oder hätte ich es noch einen Ticken besser machen können? Also wenn man so ein bisschen dazu neigt, alles so gut wie möglich machen zu wollen. Und es geht gar nicht immer darum, dass man es anderen recht machen will, sondern es geht schon darum, dass man sich selbst irgendwie recht machen will. Ne? So, passt das alles? Habe ich alles im Griff? Läuft das alles so, wie ich mir das vorstelle? Und in dem Gespräch möglicherweise mit seinem jüngeren Ich zu sagen, es ist auch mal okay, wenn man nicht die Schönste ist. Und es ist auch mal okay, es ist okay, irgendwie Fehler zu haben. Es ist völlig in Ordnung, vielleicht auch mal zwei verschiedene Paar Socken anzuhaben. Ne? So, das ändert nichts irgendwie daran. Also es ändert an dem, wie man ist und wer man ist, nichts. Und eigentlich geht's viel, ich meine, Selbstliebe ist immer so ein Wort, ja. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit wird das von so vielen verwendet, wo ich manchmal irgendwie denke, so, da fehlt eigentlich diese Erfahrung, ne? Also wieso reden die über Selbstliebe so, wo ich manchmal denke, irgendwie, woher wollen die denn wissen, was das eigentlich ist, ne? Und ich glaube, darum geht's, sich Dinge zu verzeihen und zu sagen, es ist auch mal genug, es reicht völlig aus und du bist toll, auch wenn Dinge nicht so sind, wie du sie perfektionistisch gerne haben möchtest. Und das sind die Streicheleinheiten, die einfach in unserem Alltag, glaube ich, immer mal wieder fehlen. Ne? Man hetzt so durch den Tag und dann macht man hier noch und dann macht man da noch und dann muss man das noch erledigen. Und das ist super, weil man alles im Griff hat. Aber so dieses zu sich kommen und sich selbst mal über den Kopf streicheln und sagen, es ist okay, wenn du jetzt mal alles liegen lässt und es ist okay, wenn du jetzt mal durchatmest und sich Dinge zu verzeihen und Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann.
Ja, mega schön in Worte gefasst. Tausend Dank. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass das ein langer Prozess ist. Erstmal von der eigenen Analyse bis hin zu Verständnis, bis hin dann zu diesem Umdenken, zu dieser neuen Selbstreflexion und diesem Selbstgespräch. Und du hast gerade schon, oder wir haben gerade schon festgestellt, dass es bei dir in ganz jungen Jahren schon losgegangen ist, dieser Einfluss von außen. Nun war das aber eine Zeit, in der es Social Media noch nicht gab.
Ja,
und
Gott sei Dank.
Ich frage mich, wie du das Ganze so siehst, wie das heute läuft. Weil da kommen ja so viele neue Faktoren dazu, so viele Leute, die ohne Filter, ohne Gewissen kommentieren, so einen Prozess total erschweren würden, so einen Prozess stören würden. Was ist deine Meinung zu diesem ganzen Social-Media-Trubel? Vergleichen, bin ich wirklich genug? Man sieht ja die ganze Zeit andere Leute, denen es besser geht, in Anführungsstrichen, die noch schöner sind.
Finde ich echt schwierig. Also ich glaube, zu damaliger Zeit mit all den Dingen, die ich eh schon um die Ohren hatte, hätte mich wahrscheinlich Social Media irgendwie komplett aufgefressen. Mhm. Es war ja so eigentlich das, was damals mit mir passiert ist, war ja so Oldschool Social Media. Also das waren natürlich diese ganzen Medienleute, die dann immer als Pulk dabei waren. Mhm. Ne? Also ich war ja nie unterwegs irgendwie mit weniger als 5 Leuten irgendwie im Schlepptau. Das hat sich heute natürlich alles so ein bisschen verändert. Ich finde das cool auf der einen Seite. Ich glaube, diese Korrespondenz und dieses globale Miteinander, was so Unterhaltung und Interessen und also was das anbelangt. Ich bin selber jemand, der Social Media konsumiert, wobei ich auch feststelle, dass manchmal mein Limit erreicht ist und ich irgendwie, also so viel, auch so viel Blödsinn zwischendrin so irgendwie sehe, Blödsinn, wo ich denke so, also das ist dann, ich bin dann manchmal richtig so erschöpft. Ich muss ja zugeben, ich kann das selber nicht. Also ich bin sehr schlecht auf Social Media. Ich habe auch niemanden, der das macht, weil schon allein das Zuliefern von irgendwelchen Fotos oder von Content, das ist mir schon zu viel. Also davon abgesehen, dass ich nicht in der Lage bin, irgendein Reel zu schneiden oder irgendwas. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man auf meiner Insta-Seite ist, dass das alles sehr handgemacht aussieht. Das stört mich aber nicht, weil ich so ganz gut leben kann und weil ich da auch kein großes Interesse habe, das weiter irgendwie großartig aufzubauen. Ich muss sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen scheuer geworden und ich lebe ja relativ zurückgezogen in Heidelberg. Bin ja nur noch öffentlich, wenn ich tatsächlich was zu sagen habe und wenn ich der Meinung bin, es ist wichtig, was ich sage. Ich versuche mich aus sämtlichen Klatsch und Tratsch eigentlich rauszuholen und nicht meinen Senf überall dazuzugeben, wo das überhaupt nicht erforderlich ist. Aber ich denke manchmal, oder ich habe manchmal tatsächlich auch so ein ungutes Gefühl, ne? Gerade wenn es so um diese Vergleiche geht, gerade wenn es darum geht, gerade wo ich mich in so vielen Bereichen irgendwie auskenne, den einen oder anderen auch persönlich kenne und dann sehe, was für ein Bild entsteht und sehe, was so passiert, dann finde ich es manchmal wirklich gruselig, und kann eigentlich nur hoffen, dass man mit genügend Weitblick die Dinge einfach einordnen kann. Und Ich finde zum Beispiel die Diskussion, die es gibt über eine Altersbegrenzung bei Social Media, die finde ich total interessant, total spannend.
Ja.
Und die kann ich eigentlich nur unterstützen, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie das läuft. Und ich finde, wenn einem jemand aufklärt und sagt, du hör zu, nicht alle Geschichten sind echt und da kann man auch mit filtern und da kann man auch das machen und so bla bla bla, dann kann man ab einem gewissen Alter selber entscheiden und sagen, okay, das habe ich gehört und es interessiert mich trotzdem oder ich will das trotzdem, dann ist das eine Entscheidung, die man trifft. Aber ich glaube, dass das eben viele Jugendliche oder viele Jüngere gar nicht können, weil sie einfach diese Reife und diese Erfahrung noch gar nicht haben und die gilt es am Ende des Tages zu schützen.
Ja. Absolut. Ich bin wirklich gespannt auch, wie das kommen wird jetzt. Ich habe gerade gelesen, in einer englischen Schule, glaube ich, wird das komplett
erstmal. Ja, es gibt so ein paar Länder, ne? So, ich glaube, Schweden oder so hat doch jetzt auch, ist doch jetzt auch Vorreiter und hat gesagt, Mensch, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie, dass wir das eingrenzen. Also mein ältester Sohn ist 18, der guckt da auch ein bisschen, aber hat überhaupt keine Intention, da selber irgendwie an den Start zu gehen, weil er ganz andere Interessen hat. Und Gott sei Dank ist das Thema an ihm vorbei. Und mein Kleiner mit 12, der hat von mir eine klare Ansage bekommen. Also ich finde nicht, dass Kinder in dem Alter TikTok oder so oder Instagram irgendwie haben sollten. Und deswegen... Der kann sich noch in die Schlange stellen und kann warten, bis er dran ist.
Ja, spannend. Also ganz andere Themen, mit denen man sich auch als Eltern auseinandersetzen muss, auf jeden Fall. Ja, spannend. Du hast das Thema für dich auf jeden Fall cool gelöst. Und was du noch gesagt hattest, was ich ganz spannend fand, eben im Bereich so, man muss sich auch sagen, dass es mal genug ist und dass man ausreicht und so, finde ich dann wieder spannend, wenn wir auf Franzi, die Athletin, schauen, weil du immer Einzelkämpferin warst, Einzelsportlerin und dich immer selber gepusht hast pushen müssen. Und da komme ich auf die Frage, so was bedeutet für dich denn gesunde Leistung zu bringen, gesunde Leistung zu zeigen, weil genau dieses Selbstgespräch, über das wir gerade als, you know, ganzheitlichen Wert sozusagen besprochen haben, das kommt ja auch in den sportlichen Bereich mit rein.
Absolut. Ich glaube, was das absolute A und O generell im Leben ist, ob im Sport oder im Job, ist, dass man sich ein Bewusstsein schafft, dass man Dinge bewusst macht. Ich glaube, dass das zum Beispiel auch etwas ist, was ganz viele Leute gar nicht können. Bewusst im Moment sein und bewusste Entscheidungen treffen. Nicht essen, weil man Frühstück, Mittag isst und Abend isst, sondern zu essen, wenn man merkt, dass der Körper ein Verlangen danach hat. Und vielleicht isst man dann auch kein Frühstück mehr oder man isst später zum Frühstück. Nicht essen, weil alle anderen essen, sondern essen, weil man bewusst merkt, ich könnte jetzt was essen und mein Körper braucht jetzt was. Ich glaube, dann hätten wir vielleicht auch nicht so viele Probleme mit übergewichtigen Menschen, weil ich glaube, ne, Essen ist dann auch so eine Gewohnheit, so ein Gewohnheitsding irgendwie, ne? Also man frühstückt und dann ist irgendwann Kaffee-Kuchenzeit und dann vielleicht noch ein Stückchen Kuchen mit Sahne dazu und sondern bewusst die Momente des Tages irgendwie wahrnehmen, bewusst Sport treiben, bewusst auf seinen Körper hören, ohne dass man irgend so eine Esoterikertante wird. Ja, also das bin ich auch nicht. Und ich gehe auch nicht mit Antennen durch die Gegend und mache irgendwie so rum. Aber ich glaube, ich habe ein Gefühl, wenn Dinge gerade zu viel werden oder wenn es einen Wetterumschwung gibt, dann gucke ich irgendwie raus und dann denke ich, oh, jetzt wird's ein bisschen frischer, jetzt trinkst du mal doch lieber noch einen Ingwertee oder jetzt guckst du mal, dass du dein Immunsystem ein bisschen stärkst, weil ich habe jetzt gerade keine Zeit, irgendwie krank zu werden. Bewusst Sport zu treiben und auf Situationen einzugehen. Und du hast gerade gefragt nach sportlichen, ne, nach athletischen, gesunden Situationen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren habe ich ein tolles Interview gelesen mit Jennifer Aniston. Und die beschrieb, die war ja auch immer so eine Sportskanone. Und die sagte irgendwann, sie hat irgendwann festgestellt, dass sie zu viel gemacht hat. Und sie hat ihr Trainingsprogramm reduziert. Und dann habe ich das Interview gelesen und dachte ich so, oh, oh, und fühlte mich total angesprochen. Ach, weil auch ja. ich festgestellt habe, dass ich ständig Muskelkater habe und dass mir alles wehtut. Und natürlich ist man irgendwie so gepolt, ne? Klar, wenn du Gewichte stemmst oder wenn du halt viel Sport machst, dann tut dir halt der Körper weh. Und dann habe ich für mich auch entschieden, habe mit meiner Personal Trainerin gesprochen, habe gesagt, ich bin zu alt für den Kram. Ich muss meinen Sport jetzt, ich muss meinen Sport an mein Alter angleichen. Ich muss jetzt einfach, ich will ein bisschen entspanntere Bewegungen. Ich gehe ein bisschen mehr in den Ausdauerbereich. Ich will nicht mehr, dass mir nach dem Sport alles wehtut. Die Umstellung war der Hammer. Also es ging mir nach Wochen direkt viel besser. Und ich mache jetzt Sport. Also im Nachhinein muss ich natürlich lachen, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie, ich habe mich ja gefühlt auf irgendeine Weltmeisterschaft vorbereitet, was ja total albern ist, weil ich das ja nicht tue. Ne? Also jetzt habe ich angefangen, Sport für mich zu machen und Sport eben so zu machen, dass es mir gut geht und dass es auf meine Bedürfnisse einzahlt. Und manchmal habe ich Knieschmerzen und dann mache ich ein Trainingsprogramm irgendwie für die Beine oder für die Knie, ja, dass ich versuche, die Schmerzen wieder rauszukriegen. Und manchmal steht irgendein Event an und da sage ich, oh, da weiß ich schon, was ich für ein Kleid anziehen will. Ja. Und da trainiere ich jetzt mal
Arme.
Ganz genau, da brauchen wir ein bisschen mehr Arme, als das wir irgendwie die Beine brauchen. Also es sind die bewussten Momente im Leben. Und da kann ich nur sagen, das habe ich wirklich gelernt und habe mir das sehr zu eigen gemacht, die Momente zu nutzen. Es gelingt mir auch nicht immer, das ist natürlich Quatsch. Ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann mit vollem Bewusstsein und nicht einfach so, weil sie eben gemacht werden müssen oder weil man es so macht.
Aber als aktive Sportlerin warst du bestimmt nicht so, oder?
Nee, da war ich. aber vielleicht hat es genau das gebraucht, weißt du? Vielleicht hat es genau das gebraucht. So das komplette Gegenteil eigentlich. So als aktive Sportlerin habe ich natürlich ein größeres Körperbewusstsein. Ne? Also ich merke viel mehr. Also ich kann dir den Muskel bestimmen, wenn mir was wehtut. Ich würde nie sagen, ich habe Beinschmerzen, sondern ich könnte dir genau sagen, ist es irgendwie der Ansatz vom Oberschenkelmuskel oder der Gluteus, irgendwie der Hintern tut mir weh und dann überlege ich, von wo könnte das sein. Also ich habe natürlich ein ganz anderes Körperbewusstsein und trotzdem habe ich natürlich in meinem ersten Leben viele Dinge gemacht, weil sie einfach auf dem Plan standen. Mhm. Und mit Beendigung meiner Sportkarriere habe ich angefangen, ein bisschen mehr auf mich zu achten und mich bewusster wahrzunehmen. Und das hilft mir in ganz vielen Momenten.
Du bist ein großer Verfechter vom Leistungsprinzip, von der Selbstwirksamkeit, würde ich sagen, und auch von so einer Art Selbstverantwortung für den eigenen Erfolg, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeuten kann. Und wir hatten auch hier ein kleines Vorgespräch und da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du das Gefühl hast, dass dieses Leistungsprinzip und das Leistungsdenken in unserer Gesellschaft heute so ein bisschen abhanden kommt und dass dir das nicht so gefällt. Vielleicht kannst du das nochmal für uns ausführen.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu erkennen, dass man im Leben nur vorwärts kommt, wenn man sich bewegt. Und das gar nicht, also ich rede wahnsinnig gerne Bildern. Ich liebe das bildlich zu sprechen, dass man sich das vorstellen kann.
Verstanden.
Und das ist ja im Sport so oder das ist im Leben so, ne? Wenn ich nicht aufstehe und nicht loslaufe, dann kann ich mich nicht bewegen und dann komme ich nicht vorwärts. Und ich finde, ich will vorab sagen, es geht nicht immer nur darum, dass viele Menschen wollen ja den großen Erfolg gar nicht, ne? Es gibt ja auch viele, die irgendwie zufrieden sind mit dem, was sie haben. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die wollen viel Geld verdienen, die wollen super erfolgreich sein und die wollen vorwärts kommen im Leben. Aber die stehen da und dann denke ich manchmal, worauf warten die denn? Dass das Talent von oben irgendwie herabregnet oder dass irgendjemand sie
den
über
Job
die
anbietet.
Ganz genau, ihnen über die Schwelle hilft oder so. Dann gibt's, glaube ich, viele, die machen nur das Nötigste. Ne? Die machen nur das Nötigste und loten aus, was muss ich denn machen? Wie lange muss ich denn da sein im Job? In meinem Vertrag steht ja von 9 bis 17 Uhr. Und also wenn ich länger da bin oder auch der Chef will, dass ich länger da bin, dann ist es schon Ausbeutung. Ne? Also dann mache ich ja schon mehr, als ich eigentlich soll. Und was kriege ich denn dafür? Und ich glaube, es war früher irgendwie anders. Vor allen Dingen im Job war es anders. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Es gibt immer Auswüchse irgendwie in die falsche Richtung und Auswüchse in die gute Richtung. Definitiv. Aber früher hat man geschafft und auch über den Moment hinaus und hat dann irgendwann, ne, wenn nach einem Jahr der Chef immer noch nicht sieht, dass man Überstunden macht oder dass man der Letzte ist, der aus dem Büro geht, dann ist natürlich blöd und dann sollte man auch was sagen. Aber heutzutage ist es oft so, dass die Leute irgendwie pünktlich um 17 Uhr gehen und trotzdem sagen, also wie sieht's denn aus mit einer Gehaltserhöhung? Also kaum im Job und schon irgendwie den nächsten Step vor Augen. Und auch im Sport habe ich in den letzten Jahren beobachten können, Training ja, aber vielleicht im Trainingslager fahren wir dann vielleicht dahin, wo die Sonne scheint und wo es schön ist. Und Freibad wäre natürlich auch super, weil dann würde man auch ein bisschen braun werden, wenn man dann draußen trainiert. Und du wirst, also ich sage jetzt mal, vom Braunwerden wird man nicht Olympiasieger und da wird man nicht Weltmeister, sondern man wird Weltmeister und man wird der Beste in dem, was man macht, wenn man immer eine Schippe drauflegt, wenn man einfach einen Ticken mehr macht. Und das ist so ein bisschen meine Erkenntnis, die ich gewonnen habe in den letzten Jahren. Ich habe so viele tolle Trainingskameraden gehabt, die haben genau das Gleiche gemacht wie ich. Aber an der einen oder anderen Stelle war ich einen Ticken länger im Wasser oder ich war mal früher da. Also auch diesen ganzen talentierten Menschen, die alle irgendwie was erreicht haben und denen wir nacheifern, weil wir sagen, ach Gott, so ein Bill Gates oder so ein Dietmar Hopp von der SAP, die haben alle malocht, die haben alle Zeiten gehabt, in denen haben sie echt sich gestreckt und das Erfolg ist nichts, was dir in die Wiege gelegt wird. Das gibst du mit Genen nicht weiter, das kannst du dir nicht kaufen, das ist, du musst was tun. Und du wirst nicht erfolgreich, weil irgendjemand anders etwas für dich tut, sondern du wirst es nur, wenn du dich selbst bewegst. Und dazu gehört ein Leistungsgedanke. Und ich finde das gar nicht verkehrt, zu denken, ich will besser sein als mein Nachbar. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren haben wir gelernt, ach Gott, das ist ja, also das macht man ja nicht. Ne? Also besser sein, was heißt denn das? Wir sind alle gleich und so. Nein, ich finde, wir sind überhaupt nicht alle gleich. Und das ist ja das Schöne in unserer Welt, oder? Also ich finde mega, dass wir alle unterschiedlich sind. Wir sollten uns alle akzeptieren, wie wir sind. Aber wir sind nicht alle gleich und wir sollten nicht alle über einen Kamm scheren. Und es gibt Leute, die wollen mehr als die anderen. Und das sollte man ihnen auch erlauben. Und dafür sollte man sie nicht verteufeln, sondern man sollte sagen, ja, toll, super, mach das. Mach das. Wenn du niemanden verletzt, wenn du niemanden umhaust unterwegs, wenn du zu niemanden unfair bist auf deinem Weg nach oben, mach es. Versuche, der Beste von allen zu sein. Ich finde, das ist die richtige Einstellung, anstatt zu sagen, wir sind alle gleich, wir müssen alles Gleiche verdienen, wir müssen das Gleiche machen, wir müssen gleich nett sein. Also ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied.
Gleiche Voraussetzungen, gleiche Chancen, das ist natürlich was Wichtiges, finde ich, und was,
absolut,
was Faires. Aber so wie du sagst, wenn einer mehr arbeiten will, wenn einer größere Ziele hat, das gefällt mir gut, dass man ja, da nicht...
Die Bundesjugendspiele zum Beispiel, ne? Also ich meine, sie sind ja jetzt am Zurückrudern. So, wir wollen unsere Kinder schonen und ach Gott, also nee, das, also wir können nicht mehr sagen, wer Erster, Zweiter und Dritter wird. Hä? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Das kann doch auch ein Ansporn sein. So, wir müssen doch nicht alle gleich machen und sagen, also wir vergeben jetzt den ersten, zweiten und dritten Platz nicht mehr, sondern alle kriegen eine Urkunde. Wo ist denn da der Ansporn? Wie wecke ich denn den Ehrgeiz von den jungen Menschen, etwas erreichen wollen, ja, etwas Ehrgeiz, zu erreichen wollen, ja, im Leben, absolut, ja.
Spannend. Ja, gute Frage auch, ne? Und dann gleichzeitig das irgendwie auf eine gesunde Art und Weise hinzukriegen und trotzdem die Fairness dabei nicht aus den Augen zu verlieren, ist schon aber eine Aufgabe.
Ja, also ich finde, so wie du gesagt hast, der Staat sollte, ne, sollte für alle gleich sein. Die Startposition ist die Startposition. Die verändert sich ja im Sport auch nie. Es starten alle von der gleichen Position. Und dann kommt es aber darauf an, wer hat am längsten trainiert, wer hat am meisten gemacht. Am Ende des Tages, wer will es am meisten? Wie viele Fußballspiele schauen wir uns an? Und dann denkst du irgendwie so, Eigentlich sind beide Mannschaften, naja, geht so, ja, beide Mannschaften haben nicht so den Tag ihres Lebens. Und was unterscheidet sie? Die eine Mannschaft will diesen Sieg mehr als die andere. Und das siehst du denen in den Augen an, das siehst du an der Körperhaltung. Und in der Regel gewinnen die dann auch, die es am Ende einen Ticken mehr wollen als andere. Und ich finde, da an der Stelle grenzen wir uns manchmal selbst zu sehr ein. Und ich habe auch die Vermutung, dass wir in Deutschland da sehr zu neigen. Ich glaube, dass das in anderen Nationen anders ist. Also ich glaube, in anderen Nationen muss einem nicht peinlich sein, wenn man etwas besser kann als jemand anders. Und bei uns in Deutschland ist immer so, wenn man auch, selbst wenn man eine erfolgreiche Unternehmerin ist, so, ach, vielen Dank, ja, das macht mein Hochmut Job wirklich gern.
Hochmut kommt vor dem Fall.
Absolut. Ja, so, sich dann wieder so ein bisschen kleiner zu machen, als man eigentlich ist.
Spannend.
Es ist immer gut, die Waagschale zu halten und irgendwie es nicht zu vergessen, weil ich tatsächlich Hochmut ganz furchtbar finde.
Mhm.
Aber
auch.
Aber zu erkennen und zu zelebrieren, dass man was gut kann, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
Und so dieses, wie sehr willst du es wirklich? Wie sehr willst du es? Das ist, macht gerade was mit mir. Ist schön, ja. Ist nochmal ein gutes Einchecken mit sich selbst, mit den eigenen Zielen. Weil am Ende des Tages liegt es in der eigenen Hand. Immer
Absolut.
Und immer wieder. Wir hören es so oft, wir lesen es so oft in irgendwelchen Büchern, aber es ist simpel. Nicht einfach, aber simpel.
Das stimmt.
Franzi, wir haben noch drei kleine Kategorien, die wir gemeinsam besprechen dürfen. Und du darfst hier blind einmal ziehen, wie bei einer DFB-Pokalauslosung zum Beispiel, wo wir weitermachen. Welche Bubble öffne ich?
Die mittlere.
In der Mitte haben wir, ich bin so gespannt, was du sagen wirst, den Head Coach.
Head Coach.
In dieser Kategorie dürfen meine Team-Members nochmal ihr Leben kurz Revue passieren lassen und überlegen, wer oder was, und das muss nicht unbedingt der sportliche Head Coach sein, aber in deinem Leben für dich eine Rolle wie ein Head Coach eingenommen hat oder einnimmt. Das kann ein Mensch sein, das kann eine Tätigkeit sein, vielleicht bist du es selbst, vielleicht gab es einen bestimmten Moment, der dir einfällt, oder vielleicht ist es eine Lebensphase. Wer oder was ist Franzis Head Coach?
Ich glaube, das ist gut, dass du es gesagt hast, weil ich wäre sonst wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Ich hätte sonst jemand anders gesucht. Ich glaube, ich wähle mich selbst, weil ich aus der Nummer gar nicht rauskomme. Und ich wähle mich deswegen selbst, weil es immer nur in meinem Leben um mich ging. Ich glaube, seitdem ich Mutter bin, merke ich, dass ich nicht mehr so ganz die Hauptrolle habe, was ich ganz angenehm finde, irgendwie, was echt ganz nice ist. Aber es dreht sich schon viel um mich, um mein Können, um mein Wissen, um mein Leben und wie es mit mir gelaufen ist. Ich glaube, ich drehe mich weniger um andere und versuche das aber jetzt so in meinem zweiten Leben so ein bisschen zu kompensieren. Also diese viele Aufmerksamkeit, die ich über viele Jahre habe, die versuche ich jetzt so ein bisschen zu drehen und mich um andere zu kümmern. Das heißt, in meinen Charity-Aufgaben, von denen ich ja reichlich übernehme in den letzten Jahren. Und trotzdem geht es dabei natürlich um das, was ich unterstütze. Aber das kann ich ja nur unterstützen, weil ich die bin, die ich bin. Also komme ich wieder zurück irgendwie zum Head Coach. Und ich hatte mal eine Phase, wo ich keine Anführerin sein wollte, wo mir das wirklich tierisch auf die Ketten ging, immer vorne weg zu marschieren, weil ich, seitdem ich denken kann, immer die war, die vorne wegläuft und mir laufen alle hinterher. Und dann zucke ich mal so und dann zucken alle anderen. Und ich musste mich immer zurückdrehen und ich hatte immer Leute, die mir gefolgt sind. Und ich hatte eine ganze Zeit lang mal Probleme damit und habe irgendwann es akzeptiert, dass es so ist. Fand mich dann zwischendurch in der Rolle eigentlich auch ganz gut, also in dieser Vorbildfunktion. Und jetzt kann ich es mir ehrlicherweise gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich bin schon ein Führungsmensch und ich bin jemand, der gerne vorne weg marschiert. Ich hätte gern ab und zu mal eine Pause. Also so jemand hinter mir, der mal kurz übernimmt und ich könnte mich mal auf die Bank setzen, könnte mal durchatmen.
Ja.
Das wäre super, aber ich bin keiner, der hinten mit allen läuft und jemandem anders folgt, sondern ich gebe schon gern den Ton an und sage, da vorne gehen wir nach rechts. So.
Herrlich. Ich musste sofort an so ein Instagram-Meme denken, als du gerade meintest, ich habe das Gefühl, ich brauche mal eine Pause. Mhm. Man sagt, I girl boss too hard. Ja, so. Aber ja, es gefällt mir sehr gut. Und ich liebe das auch, wenn Leute, Gäste hier sagen, ich bin mein Head Coach, weil ich mache schon wirklich richtig viel und das gefällt mir gut. Und das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und das ist ja einer der Werte, der so wichtig für mich ist, hier zu verbreiten. Deswegen vielen Dank.
Absolut, absolut, sehr gerne. Und vielleicht kann ich noch schnell anhängen, bevor ich die nächste wähle.
Ja.
Ich finde auch total wichtig zu erkennen, ob man jemand ist, der vorne weggeht oder jemand ist, der mitläuft. Mhm. Und aber zu sagen, mitlaufen ist gar nicht schlimm. Das ist eine, das ist eine Eigenschaft, ne? Also, es könnte niemand vorne weglaufen, wenn es nicht genügend geben würde, die mitlaufen und die Dinge mitmachen. So, also vorne weglaufen heißt nicht, dass man der Geilste ist und dass man weiß, wie es geht, sondern das ist, man ist vielleicht risikobewusster, ja, oder risikofreudiger. Man ist vielleicht ein Ticken mutiger als alle anderen, weil ich kenne viele, die sagen, oh Gott, ich traue mich gar nicht vorne wegzulaufen. Dann musst du ja auch nicht. Bleib du, wo du bist und es gibt überall gibt es Menschen, die laufen vorne weg und dann kommt der Wind und dann kommt ein Stück Holz und dann kriegst du einen Ast ins Gesicht und die nehmen das mit und die anderen können hinterherlaufen. Also es macht keinen Menschen schlechter oder besser, sondern es ist, glaube ich, wirklich eine Eigenschaft, die man hat oder die man nicht hat und irgendjemand muss ja vorne weg marschieren. Ja, so. Also das war nur die Ergänzung dazu.
Ja, jetzt tolle nämlich Einordnung.
Jetzt nämlich den Rechten.
Den Rechten. Ja. Und zwar ist das dein Einwurf.
Mein Einwurf. Juhu!
Ein Thema, dem du eine Bühne geben möchtest.
Ja.
Passt jetzt auch, glaube ich, ganz gut. Ich dachte schon zweimal, ob ich es vielleicht selber ziehe und schon mal einbringe, aber jetzt ist die Zeit. Was hast du uns mitgebracht?
Mein Einwurf ist natürlich mein Charity-Engagement. Also ich mache ja ganz viele verschiedene Sachen und ich mache ganz viele Dinge, die mich touchen und ich bin so ein totaler Emotionsbolzen und ich entscheide nie rational und ich entscheide niemals mit dem Kopf, sondern immer mit dem Herz und mit dem Bauch.
Wow.
Und mache verschiedene Sachen, die mich berühren. Ich sitze im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe und engagiere mich also für unsere mehr als 4000 olympischen und paralympischen Athleten in Deutschland, weil denen muss man den Weg auch ein bisschen besser ebnen in der Zukunft. Da müssen wir mehr machen. Aber mein Herzensprojekt ist natürlich meine eigene Stiftung, die ich vor 12 Jahren ins Leben gerufen habe. Und da geht es um Kinder, um Vorschulkinder, die mindestens eine Schwimmart sicher beherrschen sollten, wenn sie die Grundschule verlassen. Und es gibt ganz furchtbare Zahlen. Jeder fünfte Drittklässler in Deutschland kann nicht sicher schwimmen. Und das ist so, also das kann man sich... Ja, es ist wirklich unvorstellbar. Und wir müssen was tun, wir müssen was ändern. Das ist natürlich nicht einfach, weil wir brauchen Schwimmbäder und die werden natürlich zugemacht, weil sie saniert werden müssen oder weil sie einfach zu viel Geld kosten. Wir müssen Schulschwimmen im Schulplan, in der Grundschule fest verankern, dass es nicht mehr ausfällt. Das ist nämlich das Erste, was ausfällt, wenn irgendein Lehrer krank ist. Ich finde, es ist wichtig, weil wer nicht schwimmen kann, kann potenziell ertrinken. Und ich finde, wir fliegen zum Mond, wir machen so viele tolle Sachen und wir schaffen es nicht. Und wir schaffen es einfach nicht, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, Schwimmunterricht zu bekommen. Und ja, daran müssen wir was ändern. Und das ist mein Herzensprojekt.
Das ist auch ein schöner Bogen zu deinem Startstatement oder zu deiner Quartettkarte, weil du auch gesagt hast, du möchtest was zurückgeben. Es ist dir wichtig, die Welt irgendwie besser zu hinterlassen. Wie geht ihr das denn an in deiner Stiftung? Versucht ihr, TrainerInnen auszubilden? Geht ihr los und sucht neue Möglichkeiten, neue Schwimmbäder zu eröffnen oder zu erhalten? Was ist euer Daily Bread?
Also wir arbeiten mit den Grundschulen zusammen. Bei uns kann man sich bewerben, oder was heißt bewerben? Man kann uns anschreiben, man kann die Stiftung anschreiben, man findet uns im Internet. Und dann kann man sich vorstellen und kann uns das Problem schildern. Von Vorteil ist natürlich absolut, wenn es mehrere Schulen gibt, die sich zusammentun. Das heißt, wenn es Kommunen sind, wenn es Gemeinden sind oder wenn es Städte sind, Aktuell sind wir in 104 Städten deutschlandweit vertreten und haben unsere Projekte eröffnet. Wir sind nachhaltig. Also ich komme nicht und tauche auf und gehe dann im nächsten Jahr, sondern ich versuche schon dran zu bleiben und versuche das Projekt irgendwie so lange am Leben zu erhalten, wie das möglich ist. Wir schicken Assistenztrainer mit in den Schwimmunterricht, weil wenn man sich vorstellt, dass da ein Sportlehrer mit 30 Kindern irgendwie ins Schwimmbecken geht, die Hälfte kann noch gar nicht, die andere Hälfte macht sich in die Hosen, dann haben sich zwei in der Wolle, einer muss nochmal schnell aufs Klo. Das ist ja die Hölle, das ist ja ein Desaster. Also am Ende hat man vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten mit den Kindern im Wasser und dann soll irgendwie das Seepferdchen dabei rauskommen oder geschweige denn eine sichere Schwimmart, das funktioniert ja alles nicht. Viele können sich gar nicht leisten, zu den Schwimmbädern zu kommen. Da müssen dann OEGs bezahlt werden oder Busse organisiert werden, dass die Kinder da hinkommen. Also es ist eine größere Organisation, so einen Schwimmunterricht zu unterstützen. Aber wir machen das. Soll ich mal pusten?
Ja, bitte. Ich habe was im Auge. Ich fummel mir die ganze Zeit im Auge rum. Sorry. Jetzt hat es aber geholfen. Ja. Vielen Dank. Durch den Screen.
Und wir unterstützen einfach dieses Projekt, Schulen in die Schwimmbäder zu kriegen und Sportlehrer dabei zu unterstützen. Und wichtig ist, wir sind in der Grundschule, weil wir in der Grundschule alle Kinder kriegen. Wir kriegen die Migrationskinder, die dann natürlich ab der weiterführenden Schule dürfen die Mädchen nicht mehr so wie vielleicht die Jungs. Ab der weiterführenden Schule haben dann Mädchen auch Probleme, die Jungs irgendwie vielleicht nicht haben. Und dann verläuft die Schminke. Und dann in der Grundschule ist das alles irgendwie noch kein Thema. Und vor allen Dingen, da haben alle noch Spaß bei der Sache. Da ist einem auch nichts peinlich. Ne? Also so zwischen der ersten und der vierten Klasse. Ja, genau, da gehen alle Kinder gerne und alle sind gleich und alle gehen mit Spaß an die Sache. Also das ist nur ein Aufruf an alle, die uns unterstützen wollen. Da geht es nicht nur um Geldspenden, sondern auch Ideen. Was wir brauchen, sind natürlich Lehrassistenten.
Zeit,
ne? Genau, die dann am Ende des Tages auch diesen Assistenzjob machen. Früher gab es noch die Ausbildung zum oder den Studiengang Diplom-Sportlehrer, hat man abgeschafft. Jetzt macht man im Sport, wenn man Sport studiert, seinen Bachelor. Den in einer verkürzten Zeit, was natürlich super ist für die Leute, aber was für uns jetzt nicht gut ist, weil weniger Zeit bleibt, weil wir früher immer Sportstudenten hatten, die als Assistenztrainer mitgegangen sind. Jetzt müssen wir wirklich gucken, wo wir die Leute herkriegen, die diese Ausbildung haben und die uns da unterstützen können beim Schwimmunterricht. Also es gibt irrsinnig viel zu tun und das versuchen wir alles so miteinander zu verknüpfen und zu organisieren. Und die Nachfrage ist riesig. Das Angebot, Gott sei Dank, gibt's ja jedes Jahr immer wieder Kinder, die kommen. Das heißt, also uns wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren nie langweilig. Und am Ende geht's darum, es darf einfach kein Kind mehr ertrinken, weil es keinen Schwimmunterricht hatte.
Gehören deine Bücher auch zu der Stiftung oder ist das nochmal ein extra Projekt, das einfach, keine Ahnung, die Lust aufs Schwimmen?
Ja, das ist ein extra Projekt. Ich müsste eigentlich die Bücher mal wieder in einer Neuauflage irgendwie tatsächlich irgendwie anschicken, weil sich immer noch nichts verändert hat. Es gibt ja so wenig Bücher zum Thema Schwimmen. Klar, Schwimmen ist natürlich nicht theoretisch, sondern man muss schon irgendwie ins Schwimmbecken, um zu schwimmen.
Klar.
Aber um nochmal so Kinder irgendwie so an das Schwimmen heranzuführen oder ihnen die Wichtigkeit zu zeigen oder auch den Eltern die Wichtigkeit zu zeigen, dass das toll ist und wichtig ist, dass man schwimmen lernt, ist das mit Sicherheit eine gute Idee, wenn man das nochmal neu auflegt. Aber es sind zwei unterschiedliche Projekte. Da habe ich einfach nur versucht, dieses Thema Schwimmen, Lernen, Wasser in ein Buch zu bringen, weil es viel zu wenig Bücher über das Thema gibt.
Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ja, klar. Schwimmbücher.
Ja, gibt es wenig.
Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht wie Sand am Meer. Haha. Ja. Um beim Thema zu bleiben. Ja. Ich verlinke auf jeden Fall die Bücher mal hier in die Shownotes und auch natürlich den Link zur Stiftung. Und liebe Franzi, eine Kategorie haben wir noch.
Shootout.
Das Shootout. Ich habe noch eine kleine Schnellfragenrunde vorbereitet. Du darfst kurz oder ausführlich antworten, je nachdem, wie es gerade läuft. Are you ready?
I'm ready.
Die erste Frage haben wir eigentlich schon abgearbeitet. Aber wie machst du heute am liebsten Sport?
Mit meinem eigenen Körpergewicht und eine Stunde täglich. Das brauche ich.
Ey, eine Stunde täglich ist echt so geil. Bin neidisch. Das, ja, Goals. Was liest du am liebsten?
Ich lese am liebsten Geschichten, die tatsächlich passiert sind. Und tatsächlich so ein bisschen so Geschichte, also Biografien und
cool.
Geschichtsgeschichten. Also ich Science Fiction mag ich überhaupt nicht. Und ich mag auch, wenn sich James Bond von der Staumauer stürzt und sich mit einem Kugelschreiber rettet. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht meine Welt, ja. Aber Biografien und so Geschichten über unsere Geschichte.
Was hast du als letztes gelesen? Gibt's dann
eine totale Empfehlung habe ich nicht als letztes gelesen, ist aber mittlerweile eins meiner Lieblingsbücher, ist Die Postkarte.
Ist so ein bisschen das so. Ja, hat mir meine Mutter geschenkt. Das war wirklich schön.
Ist ein dickes Ding. Also da muss man tief Luft holen, bevor man sich das Buch irgendwie zu Gemüte zieht. Wow, aber es heftig. War toll. Ja, die Geschichte ist auch heftig, aber das ist zum Beispiel sowas, was ich total mag.
Und da habe ich am Ende erst gecheckt, dass die Figuren die echten, also die Autoren auch sind. Wow, also kann ich auch sehr empfehlen.
Schön.
Bist du lieber vor oder hinter der Kamera?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, hinter.
Ja, einfach weil, wie du ein bisschen ausgeführt hast, deine Zeit jetzt vorbei ist sozusagen, das zweite Leben hat begonnen.
Ja, ich bin, glaube ich, gar nicht so extrovertiert. Ich habe das natürlich gelernt. Ne? Also das, was wir jetzt machen, das ist so, das ist nicht mein Job, aber das ist so, das habe ich gelernt. Ja. Und ich weiß, dass ich das gut kann. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich werde lieber Regisseurin und bin lieber die Ideen hat und schicke andere vor die Kamera.
Du hast weit über 20 verrückte Medaillen, Goldmedaillen gesammelt. Hast du eine Lieblingsmedaille und wenn ja, welche und warum?
Europameisterschaft 2002 in Berlin, 200 Meter Freistil, Europameisterin, Gold mit Weltrekord. War das absolute Highlight meines Lebens. Wahrscheinlich, weil es in meiner Stadt vor meinen Freunden, in meiner Halle, vor meinem Publikum mit Standing Ovations, ich habe meinen eigenen Weltrekord gebrochen. Also es kam eigentlich alles, der Tag war perfekt. Es kam alles zusammen und es gab nie wieder einen perfekteren Tag als den.
Krass. Ich bin, by the way, hier gerade in Brüssel. Ich wollte eigentlich einen Podcast zum Thema Mindset Win hier mit Red Bull aufnehmen. Und da haben wir ein Buch veröffentlicht zu diesen Podcast-Folgen und da war ein ganzes Kapitel zum Thema Flow drin.
Ja.
Und das, wie du es gerade beschreibst, ich habe es einfach nochmal gelesen, dachte so, wie selten sind wir heute eigentlich noch im Flow? Wie Absolut. Selten haben wir genau das, was du gerade gesagt hast? Es hat einfach alles gepasst, es war alles perfekt.
Ja.
Ich war bei mir, ich bin perfekt geschwommen. Wow.
Ja, ja. Und die Momente, also wenn das kommt, wobei ich finde es ja schon wieder cool, dass wir es nicht oft haben. Also ich finde, wir müssen zusehen, dass wir die Momente kriegen, aber sie wären nicht so verdammt besonders, wenn wir sie ständig hätten. Also diesen Flow, das ist eigentlich, also ich meine, und das Geile ist, man merkt ja, wenn man drin ist, ne? Das ist wie, wenn du auf so einem Boot sitzt und so ein Fluss runterschipperst und dann plötzlich merkst du, dass die Strömung dich mitnimmt und dich in der Mitte vom Fluss hält und du eigentlich nur drin sitzt und dann muss man sofort in den Genießermodus schalten, weil wenn es mal läuft, dann läuft's halt, ne? So, dann muss man halt mitfloaten und muss es in vollen Zügen genießen. Aber es wäre nicht besonders, wenn wir es ständig hätten.
Schön, perfekt gesagt. Beschreib deine Beziehung zu Wasser.
Ach, das ist meine große Liebe. Also ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder, ich liebe ganz viele Dinge in meinem Leben. Aber die Liebe zu Wasser ist schon sehr besonders. Und die kann ich gar nicht beschreiben. Ich bin mit 5 ins Wasser gesprungen und konnte gar nicht anders als irgendwie drinbleiben oder mich bewegen. Also wenn ich den Kopf unter Wasser nehme und im Wasser bin, dann fühle ich mich anders. Es ist nichts ist beschreiblicher oder nichts kann man, ich kann es nicht beschreiben.
Ich habe aber auch ein Interview von dir gehört, in dem du gesagt hast, heute gerne reicht's, wenn nur der große Zeh noch drin ist.
Ja, ich bin tatsächlich heute wasserscheuer geworden, einfach weil ich wahrscheinlich irgendwie Zeit meines Lebens, so Wasser ist ja für mich auch immer Arbeit, ne?
Ja.
Ich gehe zum Beispiel, wenn ich kann, ich meine, oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich Schelte irgendwie, wenn ich kann, gehe ich jeden Abend in die Badewanne. So, und da ist es wieder, ne, also jetzt nicht mit Kopf unter Wasser, aber so Wasser ist wie, vielleicht bin ich wie so ein Fisch. So Wasser um mich herum gibt mir eine Sicherheit, ich kann entspannen, ich komme irgendwie zu mir. Also ich bin schon gern mit Wasser, aber dieses in den Pool springen ist, ich kann nicht auf der Matratze liegen. Also ich weiß überhaupt nicht, wie man planscht.
Ja.
Also ich, ne, also wenn ich jetzt Wasser gehe,
geiles Wort.
Ja. Wenn ich ins Wasser gehe, dann ist es irgendwie so Arbeit, ne? Es ist so Sport, es ist für mich Arbeit. Spannend. Und deswegen gehe ich weniger zur Arbeit oder zum Sport machen ins Wasser. Das heißt, ich bin kaum mehr im Wasser, aber wenn ich im Wasser bin, oh, dann tauche ich und dann schwimme ich und dann, also dann bin ich in meinem Element.
Wow, wie schön. Sehr, klingt wirklich sehr besonders. Ja, krass. Die letzte Frage, die wir hier haben, ist: Was ist dein wichtigstes Tool, um deinen Alltag im Griff zu behalten?
Wichtigstes Tool. Uff. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, auch da muss ich wieder sagen, so Bewegung. Ne? Ich habe eine französische Bulldogge zu Hause schon seit 7 Jahren. Die mich jeden Morgen natürlich dazu bringt, wenn meine Kinder irgendwie in der Schule sind, spazieren zu gehen und mich zu bewegen. Es ist die Bewegung, die mir klare Gedanken bringt. Ich habe manchmal irgendwie so viel und ich glaube, es können viele nachvollziehen, die vielleicht auch selber Mutter sind, ne? Dann hast du so deine eigenen Ideen, deine eigenen Pläne, dann musst du die Familie irgendwie zusammenhalten, dann hat der verkürzten Stundenplan, so wie heute, und sagt dann gestern Abend, morgen habe ich übrigens schon um 12.20 Uhr Schluss. Und dann musst du wieder umswitchen, dann musst du wieder überlegen, wer macht jetzt das? Und also man ist ja permanent irgendwie, ne? Also der Kopf ist permanent an und nicht nur mit seinen eigenen Sachen, sondern gerade als Mutter oder gerade in der Familie hast du so viele Sachen im Kopf, die eigentlich überhaupt nicht dein Kram sind, sondern der Kram von vielen anderen irgendwie noch. Und mir hilft als Tool, und wenn ich sage Sport, dann meine ich nicht, mich zu verausgaben und jetzt eine Stunde irgendwie im Fitnessraum zu verschwinden, sondern manchmal ist es nur die Bewegung oder manchmal ist es, ne, wenn ich einen klaren Kopf brauche, muss ich mich bewegen. Wenn ich Dinge auswendig lerne, weil ich mal eine Moderation mache, dann mache ich das im Laufen. Also ich müsste eigentlich mal gucken, ich habe keinen Fitnessring, ja, das würde mich wahnsinnig machen, weil ich mich nicht tracken
100.000 Schritte
lasse.
Am Tag.
Aber ich bin eigentlich immer unterwegs. Also manchmal erschrecke ich mich und denke, habe ich heute schon gesessen? Krass. Ich bin keine nervöse Tante, die nur durch die Gegend rennt und trotzdem bin ich ständig in Bewegung. Und ich glaube, mein Tool für den Alltag ist die Bewegung, weil es mich lebendig hält und weil es mich wach hält. So, wahrscheinlich würde ich es so formulieren.
Sehr gute Aussage. Ja, da schneide ich mir auf jeden Fall noch eine kleine Scheibe von dir ab. Vielleicht schaffe ich nicht direkt die 40.000 Schritte am Tag und auch nicht direkt jeden Tag eine Stunde Sport. Aber das klingt sehr gut. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen, Franzi. Ich habe aber noch eine extra Frage, die mir auf der Zunge brennt. Das konnte ich nicht besser einbauen im Laufe des Interviews. Ich habe aber einen Artikel gelesen und ich wollte das unbedingt fragen. Können wir über Geld sprechen?
Klar.
Da stand, und das war irgendeine Medienquelle, ne? Keine Ahnung, ob das stimmt. Da stand, Franzi van Almsick hat mit 16 schon finanziell ausgesorgt. Das hat mein Gehirn zum Explodieren gebracht und ich habe das nochmal so eingeordnet. Natürlich war das eine andere Zeit. Medien haben anders funktioniert. Wir haben alle das gleiche Programm geguckt. Niemand war auf 1000 verschiedenen Streaming-Plattformen unterwegs. Also wenn du deinen Wettkampf hattest, haben alle zugeguckt. Das hat natürlich dazu beigetragen, Stars anders zu bauen. und dir Chancen gegeben, eben so geile Werbeverträge früh zu schließen und so. Wenn du jetzt nochmal deine Situation heute vergleichst mit den Sportlerinnen heute, wir sind ja zusammengekommen hier auch über den FC Viktoria Berlin, in dem wir beide engagiert sind. Was macht das mit dir, zu sehen, ich konnte damals als 16-Jährige für mich so ein Statement setzen und für mich so eine Karriere mit meinem Sport und meiner Leidenschaft bauen. Und heute ist das fast unmöglich. Ja. Möglich und unmöglich. Es gibt Mädels, die sind nicht halb so sportlich erfolgreich, wie du es damals warst, haben aber 6 Millionen Follower auf Instagram. Das ist auch eine Möglichkeit, für sie finanziell auszusorgen. Also es gibt neue Chancen, die es damals nicht gab. Aber gib mir gerne nochmal ein Statement, wie du das ganze Thema Geld für Athletinnen heute betrachtest.
Ja, also ich glaube, man kann die Zeiten gar nicht vergleichen, weil so wie du gesagt hast, das war damals einfach eine andere Zeit und große Firmen hatten Lust, Werbeverträge zu machen und ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich hatte wirklich viele große, namhafte Werbeverträge und Firmen, die mit mir damals Werbung gemacht haben. Ich hatte sogar eine Autofirma, ich glaube Opel. Bei Opel habe ich unterschrieben, da war ich 16, da hatte ich noch gar keinen Führerschein. Ja,
geil.
Was natürlich auch irgendwie echt irre ist, ne? wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Ich glaube, vielleicht geht das gar nicht so, zumindest in der Beziehung gar nicht so ums Geld. Ich finde manchmal schade, dass wir unsere, vor allen Dingen unsere Sportler nicht mehr so sichtbar kriegen, ne? Also früher, ich meine, es war sicherlich von Vorteil, dass ich irgendwie nicht ausgesehen habe wie Quasimodo irgendwie, als ich 14, 15, 16 war. Und trotzdem war ich irgendwie eine Persönlichkeit und ich war ein Typ und ich konnte mich durchsetzen und die Leute hatten Interesse. Ich glaube, wenn du heute als Sportler ein Typ bist, dann heißt das nicht automatisch, dass die Leute Interesse haben und dass die Medien dich so tragen, wie sie das früher bei mir gemacht haben. Das finde ich schade. Mhm. Ich glaube, dass wir unseren Sportlern in der heutigen Zeit viel zu wenig Plattform bieten, sich zeigen zu können. Das passiert nur auf ihren eigenen Social-Kanälen oder es passiert eben, wenn man im Bikini durch die Gegend läuft, wenn man halbnackt ist oder wenn man einen Content bringt, der vielleicht mit dem Sport gar nichts zu tun hat. Aber ich kann natürlich aus der Erfahrung, weil ich im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe sitze und natürlich sehr wissbegierig bin, sagen, wir haben tolle Ruderer, wir haben tolle Hockeyspieler und Spielerinnen, wir haben Kanutinnen und Kanuten, also wir haben so tolle Sportarten mit so verrückten Typen und so einzigartigen Persönlichkeiten, dass ich glaube, dass ihnen einfach die Plattform fehlt. Ihnen fehlt der Platz, sich zeigen zu können und rauszukommen aus dieser kleinen Social-Media-Blase, die du ja nur größer kriegst, wenn du dich im Zweifel ausziehst oder wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, ne, wenn du irgendwas Verrücktes machst, was du vielleicht normalerweise nicht machen würdest. Was wir aber, glaube ich, auch machen müssen, und das ist jetzt wieder so ein bisschen so auch ein Plädoyer vielleicht für die Influencer und für die Social-Media-Zeit von heute. Ich glaube, dass es viele gibt, die schimpfen und sagen, da gibt's so viele junge Leute und die verdienen einen Haufen Kohle und die machen ja nichts. Also ich glaube, es wäre schon gut, auch zwischen den Fronten mal ein paar Dinge aufzuarbeiten und mal zu erklären, dass so Influencer, ich war früher auch so und habe früher auch so eher geschimpft und habe gesagt, so ein Scheiß, da rennen die den ganzen Tag mit so einem Handy vorm Gesicht rum und zeigen ihre Morgen-, Mittags- und Abendsroutine. Aber das ist echt Arbeit.
So also viel Arbeit.
Es ist, ich wollte gerade sagen, ist es ständig alles bespielen und so dieses, die verdient, dem wirft man die Kohle hinterher, das stimmt so auch nicht. Aber auch da fehlt uns wieder so ein bisschen so ein Mittelweg, ne? So, mit was fallen wir auf? Wann treffen wir die Entscheidung, wie wir auffallen und wie wir irgendwie Content bekommen wollen und wie wir irgendwie mehr Follower bekommen wollen? Und da geht's einfach nur, glaube ich, so ein bisschen um Aufklärung, dass eben auch Social Media Stars, da kommt die Kohle auch nicht aus dem Himmel gerieselt, sondern da muss man was tun. Und wenn man da nicht ständig irgendwie Content und hier gibt, jeden Tag, ganz genau, jeden Tag. Und da gibt es auch keinen Sonntag und da gibt es in der Regel auch keine Feiertage. Erst wenn der Burnout da ist, nimmt man sich dann vielleicht mal 2 Wochen und sagt, ich bin jetzt mal ganz kurz weg und muss mich mal erholen. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage, ich finde, dass wir ganz tolle Sportler haben, die auch gute Vorbilder sein können. Und da muss man sich nicht entscheiden, ob man gerne Kosmetik mag oder doch lieber in die Fashion-Richtung gehen muss, sondern Sportler stehen so für Persönlichkeiten und für Charaktereigenschaften. Und ich finde das manchmal echt schade, dass wir so wenig sehen von ihnen, dass das eigentlich nur passiert, wenn Olympia vor der Tür steht, weil nicht mal eine Ruder-WM oder wir haben aktuell eine Schwimm-WM in Singapur.
Das wusste ich nicht.
Das weiß man natürlich nicht, wenn man nicht irgendwie, ne, wenn man damit nichts zu tun hat oder sich dafür nicht interessiert. Und das sind coole Typen, die da Weltmeister werden. Florian Wellbrock ist gestern Weltmeister geworden. Über 10 Kilometer im Wasser. Der trainiert wie ein Ochse den ganzen Tag. Und wir haben einen deutschen Weltmeister. Und der ist auch eine coole Socke, aber wenn der keinen Platz kriegt und wenn man über ihn nicht berichtet, dann weiß man das natürlich nicht. Und deswegen, ich finde, vielleicht kann man diese Plätze im allgemeinen Medien, Zirkus, Dschungel oder wie auch immer man das nennen mag, ein bisschen besser verteilen und einfach sagen, Mensch, gucken wir mal dahin. Es geht ja nicht darum, irgendjemand hochzujubeln, nur weil er irgendwie gut aussieht oder weil jetzt mal Zeit ist, dass wir mal darüber reden, sondern da bringt jemand Leistung und das kann man ruhig mal anerkennend irgendwie aufnehmen und kann über ihn berichten. Und dann kann er ja immer noch versuchen, selbst damit Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, ihn mit Geld vollzustopfen, sondern man muss natürlich erstmal bekannt werden, ne? Und dann kann man Geld verdienen.
Gibt es für dich eine finanzielle Entscheidung, die einen besonders großen Unterschied gemacht hat, die besonders cool war, auf die du besonders stolz bist?
Komischerweise habe ich wieder keine, wo ich besonders stolz drauf bin, sondern ich schaue bei den finanziellen Entscheidungen eher, wie sagt man das, auch nicht neidisch, sondern sehr anerkennend auf so alles, was so um mich herum passiert. Und wir hatten es vorhin, FC Viktoria Berlin, wie viele Leute sich da als Investor irgendwie eingeklinkt haben, ohne kurze Nachfrage. Ich habe auch nicht lange gezögert, aber ich habe nie gelernt, Investments zu tätigen und mir Gedanken darüber zu machen, sagen wir mal, meine finanzielle Seite irgendwie arbeiten oder spielen zu lassen. Ich bin da sehr zögerlich, was das anbelangt, weil ich natürlich früher und ganz anders irgendwie mein Geld verdient hat. Also ich wäre manchmal gerne mutiger und würde manchmal zumindest auf der finanziellen Seite gerne mal eine risikoreiche Entscheidung treffen und mich da irgendwie auf ein Feld wagen, was ich nicht kenne. Das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft. Also bis jetzt habe ich größere Entscheidungen noch nicht getätigt.
Kann ja noch kommen. Wie du so schön im Laufe dieses Podcasts gesagt hast, man muss sich ja immer wieder pushen, man muss sich immer wieder hinterfragen und weiterentwickeln. Deswegen, wer weiß,
Absolut.
Was da noch wird.
Absolut.
Und liebe Franzi, du darfst jetzt den Podcast eigenhändig schließen. Und zwar mit einem kleinen Pep-Talk an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Eine kleine Motivationsrede, die du darfst sagen, was du möchtest, aber die hoffentlich beinhaltet einen Aufruf daran, dass man immer weiter an sich und seine Wünsche und Träume glauben muss und nie aufhören darf, dafür zu kämpfen.
Okay. In diesem Jahr habe ich eine 3-teilige Doku gedreht für die ARD, die im September rauskommt. Und ich darf noch gar nicht so viel darüber verraten, weil die kommt ja erst im September raus. Und trotzdem habe ich jetzt in der Zeit, wo ich die gedreht habe, natürlich auch noch mal viel über mich selbst erfahren und auch noch so ein bisschen von oben reflektiert draufschauen können. Und das, was ich eigentlich nur allen mitgeben kann und mit auf den Weg geben kann, was so für mich ganz persönlich irgendwie wirklich eins der wichtigen Erfahrungen war in meinem Leben, dass wir nicht aus unseren Siegen lernen, sondern dass wir eigentlich aus unseren Niederlagen lernen und nur aus den Dingen, die nicht gut laufen. Wir machen immer einen großen Bogen um die Dinge, die nicht funktionieren, und wir reden auch nicht mehr drüber, weil es irgendwie peinlich ist, und es ist totaler Irrsinn und es ist vor allen Dingen totaler Quatsch. Weil nur daran wachsen wir. Wir wachsen nicht daran, dass irgendein Geschäft super abgeschlossen ist, sondern wir wachsen daran, wenn es Stolpersteine gibt und wenn wir irgendwie denken, irgendwie, hier geht's nicht weiter, weil dann müssen wir um die Ecke überlegen und müssen uns überlegen, wie es eigentlich funktioniert. Ich bin vor der Europameisterschaft, und ich habe vorhin darüber gesprochen, gefühlt auf die Knie gefallen. Ich war mit 14, 15, 16, 17 sehr erfolgreich und hatte dann so ein bisschen so einen Karriereknick, wo es nicht mehr ganz so lief. Bin trotzdem Weltmeisterin geworden, aber das hat damals nicht gezählt, und bin aus diesem Kniefall wieder aufgestanden. Und das heißt, hinfallen ist gut. So, lasst euch nicht ermutigen vom Hinfallen und lasst euch nicht davon ermutigen, dass ihr Dinge in den Sand setzt oder an die Wand fahrt. Das, was immer wichtig ist und das, was das Einzige ist, was zählt, dass ihr aufsteht und dass ihr weiter marschiert. Dieses Prinzessin, steh auf, schieb deine Krone in die richtige Richtung und laufe weiter, genau das ist das Prinzip des Lebens. Und das kann ich nur mit auf den Weg geben. Ich habe das selber erfahren dürfen und bin ganz, ganz tief und fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Franzi, tausend Dank für deine Insights, für deine Offenheit, für deine Erfahrungen, die du mit uns hier geteilt hast. Wirklich, ich habe auch ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen genauso. Alles Gute. Wir schauen natürlich deine Doku im September. Wir können es nicht erwarten. Und hoffentlich bis bald beim nächsten
Super, Victoria. Bis ganz bald. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Ciao. Thank you.